Ja, liebe Schwestern, es gibt ja in der Kirchengeschichte ganz berühmte Reden. So, wir Christinnen und Christen denken ja als erstes an Petrus, der an Pfingsten dann die berühmte Pfingstpredigt gehalten hat. Wer dann ein bisschen weiter in der Apostelgeschichte liest, der wird dann bei Paulus landen, der auf dem Areopag seine berühmte Rede gehalten hat. In der Kirchengeschichte stand Martin Luther in Worms und hat dort seine berühmte Rede gehalten, wo er am Ende gesagt hat, so helfe mir Gott, ich kann nun mal nicht anders. Und 1963 hat Martin Luther King in Washington diese berühmte Rede gehalten, I have a dream. Und heute stehe ich hier vor euch. Das erste Mal bei Sisterhood, ihr merkt, an Demut mangelt es mir nicht. To be found in the new, das ist das Thema, was das coole Team von Sisterhood sich ausgedacht hat für dieses Jahr. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich finde das Neue, ehrlich gesagt, häufig so, ja, also da möchte ich mich nicht auch plötzlich drin befinden, also so von jetzt auf gleich. Ich mag das lieber, wenn ich das so mir vorher ein bisschen mir Gedanken machen kann. Ich mag das nicht, wenn ich unsicher bin. Ich weiß nicht, was mich da erwartet und ich möchte eigentlich immer vorher wissen, was auf mich zukommt. Ich bin nicht so der Typ, der Bungee-Jumping macht oder der irgendwie Free-Climbing macht. Es gibt ja Leute, die klettern irgendwelche Felswände hoch ohne Absicherung, einfach weil sie den Nervenkitzel mögen. Und dann heißt es manchmal, to be found in the new, das ist dann im Krankenhaus oder sowas. Da bin ich einfach nicht so der Typ für. 2010 hat meine Frau mich im Januar angerufen und gesagt, Jan, wir bekommen ein Baby. Das war ganz etwas Neues für mich. Jetzt gibt es eine Veränderung in meinem Leben. Das war mir sofort klar. Ich war zu dem Zeitpunkt Jugendpastor, viel unterwegs. Und ich dachte so, jetzt wird sich mein Leben ändern. Das Gute war, dass ich mir klar war, ich war nicht ganz passiv bei dieser Situation. Hatte in der Biologie ein bisschen aufgepasst mit den Bienchen und Blümchen. Und deswegen war mir klar, was da jetzt auch passieren könnte. Und ja, dann war diese Veränderung, die dann auch ins Haus stand. Bei dieser Situation, das ist ja so, wenn dann ein Kind sich ankündigt, das macht schon viel her. Das wissen sogar kleine Kinder, die schon ganz, ganz klein sind. Eine Kommilitonin von mir, die mit mir zusammen Theologie studiert hat, hat folgende Situation erlebt. Sie war bei Aldi in der Kasse und dann stand eine Mutter vor ihr mit einem kleinen Mädchen. Die war noch nicht in der Schule, so Kindergartenalter. Und davor wiederum stand eine Frau, die war hochschwanger. Also 8., 9. Monat, also man konnte gut sehen, es ist bald soweit. Und dann steht dieses kleine Mädchen da und guckt diese Frau die ganze Zeit so an, so richtig grimmig. Und dann sagt diese schwangere Frau, die ganz vorne an der Kasse steht, sagt so, ja, na Kleine, hast du denn noch nie eine schwangere Frau gesehen? Doch, und ich weiß genau, was ihr getan habt. Also sogar kleine Kinder wissen, dass sich hier bald etwas verändert. Wenn die Mutter einen immer größeren Bauch befindet. Also man befindet sich dann auf einmal in einer neuen Situation vor. Und ja, das ist ja auch manchmal so, wenn man in eine neue Beziehung startet, wenn die eine beendet ist oder eine neue Aufgabe, die man übernimmt oder einen neuen Wohnort. Manchmal muss man umziehen. Und es hat ja immer etwas, sowas Neues hat zwei Seiten, finde ich. Manchmal so diesen Nervenkitzel, sowas Positives. Da ist dann die erhöhte Aufmerksamkeitsspannung da, da ist man gespannt, das kribbelt alles und manchmal hat man da auch Angst vor dem Kontrollverlust, vor dem, was dann jetzt passiert. Wenn ich jeden von euch fragen würde, was war am 11. September 2001, wisst ihr wahrscheinlich alle, wo ihr gewesen seid und was danach passiert ist. Psychologen, Wirtschaftspsychologen haben untersucht, dass das Bedürfnis nach Sicherheit gestiegen ist. Der Wirtschaftspsychologe Rüdiger Hosip hat in einem Interview gesagt, warum die Leute immer mehr diese SUVs kaufen, diese riesengroßen Autos, die also eigentlich total überdimensioniert sind. Und er sagte, man kann das Auto als gepanzertes Selbst verstehen. Ich kann mich mit einem SUV stärker von der Außenwelt abschotten und transportiere das auch nach außen. Es erzeugt etwas wie ein Überlegenheitsgefühl. Ich sitze also höher auf der Straße. Ich habe mehr Knautschzone um mich herum. Ich habe das Gefühl, wenn da jemand vor mir fährt und ich komme in meinem fetten SUV an, der sieht, dass ich größer bin als der vor mir ist. Also dieses Bedürfnis nach Schutz, nach Sicherheit. Ich weiß nicht, 2005 war der Terroranschlag in London, der krasse Terroranschlag, da sind mehrere Leute ums Leben gekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt Student in der Nähe von Berlin und musste immer nach Neukölln fahren. Ich hatte dort Termine beim Arzt, regelmäßig musste ich da sein. Und kurz nach diesen Anschlägen musste ich mit der U-Bahn fahren und mit der S-Bahn fahren. Und dann sitzt mir so ein Muslim gegenüber. Und ich habe gemerkt, wie ich vor Angst Schweiß in den Händen hatte. Ich dachte, was ist, wenn der Typ jetzt auch so einen Gürtel umhat und wenn ich kann hier nicht mehr raus? Ich fahre hier gerade durch die Berliner Unterwelt. So, das ist halt so, wenn sich die Welt verändert hat und die Angst zunimmt. Also ich glaube, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was ist das Alte und was ist das Neue? Wohin ist man unterwegs? Wenn dein Job langweilig ist, dann ist etwas Neues total super. Und wenn deine alte Beziehung nicht funktioniert, dann mag es sein, dass eine neue besser ist. Aber wenn man zum Beispiel schlechte Angewohnheiten hat, dann ist es gut, wenn man das Alte hinter sich lässt und das Neue eingeht. Das ist ja zum Beispiel bei stofflichen Süchten so. Das Gehirn macht dir permanent vor, du brauchst diesen Stoff. Dein Gehirn verarscht dich. Du denkst, ich brauche dieses Belohnungsgefühl. Alkohol oder keine, alles Mögliche kann da an Suchtmitteln da sein. Und dein Gehirn macht dir etwas vor. Das Neue, die Veränderung, ist dann vielleicht herausfordernd. Oft ist Veränderung absolut wichtig und notwendig. Man muss manchmal Veränderungen eingehen, um aus negativen Dingen herauszukommen. Albert Einstein, der hat gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Alles beim Alten zu belassen und hoffen, dass sich irgendwas ändert, so funktioniert das nicht. Wie gehst du damit um? Wenn du merkst, da müsste eigentlich was passieren in meinem Leben. Verneinen und verdrängen? Vogel-Strauß-Taktik? Und wenn Veränderungen schwer sind, weil Schicksalsschläge, weil Leid, weil Katastrophen da sind, dann braucht man so eine innere Widerstandskraft. Dann braucht man etwas, auf das man innerlich wieder sich zurückberufen kann, so ein Hoffnungspunkt, so ein Ankerpunkt. Die Psychologen sprechen von Resilienz, von dem etwas, wo ich wieder aufstehen kann, wo ich mich wieder ins Leben hineinwagen kann, obwohl ich Dellen bekommen habe, wo ich mich wieder ins Leben hineinwagen kann. Das Sisterhood-Team hat sich so ein Hoffnungsthema gesetzt, aus einem Hoffnungstext, nämlich aus der Johannes-Offenbarung, Kapitel 21, Verse 5 und 6. Und da heißt es, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und ich werde heute mit euch über diesen Teil nachdenken. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Die Offenbarung, das ist so ein richtiges Mutmachbuch. Viele haben ja Angst vor diesem Buch, weil da merkwürdige Bilder drin vorkommen, die auch ganz schön gruselig sind, die auch Angst machen können. Aber ich glaube, dass wenn dieses Buch richtig verstanden wird, dann ist es ein Hoffnungsbuch, weil man das bis zum Ende lesen muss, weil man das vor Augen haben muss, dass Christus wiederkommt, dass Jesus wiederkommt. Davon lebt diese Hoffnung. Der Lieblingsjünger von Jesus, Johannes, bekommt eine Vision mit Einblicken von Dingen, die in der Zukunft eines Tages geschehen werden. Und er schreibt dieses Buch an Gemeinden, die in einer ganz, ganz herausfordernden Situation sind. Die Gemeinden werden verfolgt. Die Gemeinden, die haben gelitten. Sie wurden ausgeplündert, die Christen. Sie wurden ins Gefängnis geworfen und mit dem Tod bedroht. Und was ist die Botschaft, die man in so einer Situation braucht? Wenn man so etwas erleiden muss, was man dann braucht, ist Hoffnung. Und die Hoffnung, die bedeutet, dass du in der Zukunft etwas erwarten kannst, was dir Kraft in der Gegenwart gibt. Kraft, die dir zufließt, gewissermaßen aus der Zukunft. Und das darf keine billige Hoffnung sein. Es muss eine Hoffnung sein, die zwei Eigenschaften hat. Sie muss erstens überragend sein und zweitens, sie muss realistisch sein. Wenn ich dir zum Beispiel sage, ich verspreche dir, dass du morgen 1 Million Euro von mir bekommst, dann ist es eine billige Hoffnung. Weil ich dir sagen muss, ich habe leider nicht so viel Geld und eine Bank möchte ich für dich auch nicht überfallen. Also ich bin nicht überragend in so einer Aussage und die ist auch nicht realistisch. Aber in dieser Aussage ist es anders. Und das Wort, das hier rüberkommt, hat eine andere Qualität. Hier spricht nämlich nicht irgendein Mensch, sondern hier spricht der Sohn Gottes. Derjenige, den Johannes gesehen hat, unter dessen Kreuz er gestanden hat, als er gestorben ist. dem er begegnet ist, als er von den Toten auferstanden ist, wo er dabei war, als er in den Himmel hinaufgefahren ist, bei der Himmelfahrt, von dem er sagt, dieser Mensch war der Sohn Gottes. Und hier in Offenbarung 21 sagt Jesus, es ist geschehen. Das ist auch in einer Zeitform geschrieben worden, in Perfekt, wo man gewissermaßen sagt, in der Vergangenheit ist etwas geschehen, das hat jetzt eine Relevanz. Johannes darf also einen Moment sehen, wo er sagt, aus der Vergangenheit heraus, ich habe das ganze Elend gesehen. Ich habe gesehen, wie diese Welt zu diesem Finale gekommen ist und wie Jesus wiedergekommen ist. Und wie Jesus ein neues Jerusalem sagte, das ist ein Bild für diesen neuen Zustand, wie er den sehen durfte. Johannes 21, da heißt es, und er, also Gott, wird bei ihnen wohnen. Die Menschen werden bei Gott wohnen. Gott wird bei den Menschen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das hat er gerade gesagt und dann heißt es ist geschehen. Johannes darf also diesen Moment sehen, wo er sagt, das ist alles passiert. Wenn Johannes nicht glaubwürdig wäre, wenn Jesus nicht glaubwürdig wäre, dann wäre das keine Hoffnung. Wenn irgendein dahergekommener Typ mir irgendetwas erzählen würde, dann wäre das eine billige Hoffnung. Aber Johannes sagt, das habe ich gesehen von Jesus. Und Johannes sagt am Ende des Evangeliums, das er geschrieben hat, dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Ich habe es gesehen. Und wir müssen uns die Frage stellen, glauben wir Johannes und Jesus oder nicht? Und wenn wir ihnen glauben, dann können wir sicher sein, dass es keine billige und keine unrealistische Hoffnung ist. Das Wort, wie das hier gebraucht worden ist, es ist geschehen, das erinnert an ein anderes Wort, wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Da hat Jesus auch genau etwas hinausgeschrien, auch in der gleichen Zeitform. Es ist etwas geschehen, das hat in der Gegenwart hat das eine Auswirkung. In der Vergangenheit, wenn ich jetzt sagen würde, im November 1989 ist die Mauer gefallen. Das ist der gleiche Zustand. Die Mauer ist runtergefallen. Wir können in Berlin von der einen Seite zur anderen Seite rübergehen. Und das ist das, was hier auch sprachlich rüberkommt. Er ist auferstanden. Es ist geschehen. Würdest du nicht auch manchmal gerne dich und diese ganze Welt vom Ende her sehen können? Das mal vom Ende her betrachten. Wie geht es mit dir weiter, mit deinem Leben? Warum gibt es dich überhaupt? Was ist der Sinn von alledem? Und wie geht es mit dieser Welt weiter? Wird es immer alles nur schlimmer? Oder hast du noch Hoffnung für diese Welt? Diese beiden inneren Blickrichtungen möchte ich mal mit euch durchdenken an diesem Text. Diese ganze Welt, so ganz global gesehen und dein und mein kleines Leben, was das für uns persönlich bedeutet. Das große Ganze und das kleine meine. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jesus spricht hier von sich selbst. Wir haben ja dieses Sprichwort bei uns im Deutschen, das ist A und das O sein. Wir meinen damit, dass irgendetwas eine große Bedeutung hat, eine wichtige Voraussetzung ist oder die Hauptsache ist. Das ist aber hier etwas anderes. Jesus spricht dann und macht das deutlicher. Er sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Anfang kann auch stehen für Ursprung oder für die Quelle. Gott ist der Ursprung und die Quelle allen Seins. Und das Ende, könnte man auch übersetzen, da ist nicht einfach nur das Zeitliche mit gemeint, sondern das Ziel oder der Höhepunkt. Darauf läuft alles hin. Da ist nicht einfach nur irgendwas zu Ende. Johannes sagt also, alles Leben beginnt und endet in Gott. Paulus drückt es auf im Römerbrief, denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das ist auch, alles spitzt sich zu auf diesen Moment. Was bedeutet das für dein und mein Leben? Ich habe mir vorgenommen, das so mit euch so durchzudenken. Wenn alles Leben seinen Ursprung, seinen Anfang in Jesus hat, dann auch dein und mein Leben. Denn Jesus sagt, ich bin das Alpha, ich bin der Anfang. Ich und du, wir sind nicht das Zufallsprodukt eines evolutionären Prozesses. Es kann sein, dass es die Evolution gegeben hat, will ich mich jetzt gar nicht mit euch drüber streiten. Aber zumindest möchte ich sagen, wenn Gott das gebraucht haben sollte, dann hat er eine Intention dabei gehabt. Du bist nicht ein Zufallsprodukt. Du bist gewollt und geliebt. Das ist das, was dieser Text sagt. Jeder Mensch, der entsteht, ist von Gott gewollt und geliebt. Das kann sein, dass du das nicht fühlen kannst, weil wichtige Bezugspersonen dir das im Leben nicht vermittelt haben. Das ist etwas, was ein Kind in den ersten 3 Jahren lernen sollte in seinem Leben. So ist es eigentlich gedacht von Gott. Es kann sein, dass diese Identitätsbildung emotional bei dir nicht so verankert ist. Besonders spielt dabei ja der Vater eine große Rolle. Das beginnt schon in der biologischen Vererbungslehre. Die Chromosomen bei einer Spermazelle, bei den Männern, kann ein Y- oder ein X-Chromosom haben. Das heißt also, wenn Sperma und Eizelle zusammenkommen, entscheidet das Spermium, welches Geschlecht dieser Mensch bekommt. Der Vater ist also schon in der Biologie identitätsstiftend. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe, dass der Vater seinem Sohn und seiner Tochter bei der Identitätsbildung hilft in den ersten Jahren. Dass ein Junge immer wieder hört, du kannst es packen. Ich bin stolz auf dich, du hast das Zeug zu einem richtigen Mann. Ich glaube, dass kleine Jungs das immer wieder von ihren Papas hören müssen. Oder bei einem Mädchen, du bist bezaubernd. Ich sehe dich und finde dich wunderschön. Ich glaube, das ist das, was Kinder hören müssen. Ich glaube, das ist auch das, was wir, auch wenn wir erwachsen sind, hier und da vielleicht mal immer wieder hören müssen. Das war ja sogar bei Jesus schon so, und er war 30. Kurz bevor er seinen Dienst begann, hatte er diesen Moment der Taufe bei Johannes, und da kommt die Taube herab, der Heilige Geist, oder wie der Heilige Geist wie eine Taube, und dann hört er Jesus diese Stimme vom Vater im Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu dürfen, dass wir als Christinnen und Christen uns das zu eigen machen dürfen. Dass unser Vater im Himmel Wohlgefallen hat an uns. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Christus für uns gestorben ist und uns neues Leben geschenkt hat. Und das nicht irgendein Leben, sondern das ist das Leben von Christus selbst. Und bei dieser Frage nach dem Anfang des Lebens gibt es in unserem Land und auch auf dieser Welt momentan heiße Diskussionen. Und ich will es aber mal sagen und auch wagen, dieses heiße Thema anzufassen. Wenn Jesus sagt, ich bin das A und das O, also der Anfang und das Ziel allen Lebens, dann bedeutet das doch, dass wir Menschen es nicht sind. Es ist eine Frage der eigenen Standortbestimmung. Ist da jemand über mir oder nicht? Bin ich als Mensch die letzte Autorität, die entscheidet? Und wenn wir dazu neigen, zu sagen, dass wir Menschen die letzte Autorität sind, dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr gefährlichen Terrain unterwegs. Und das betrifft unsere eigene Existenz. Wenn wir nämlich bestimmen, wann das menschliche Leben menschliches Leben ist, oder wer leben darf oder nicht, dann begeben wir uns auf sehr gefährliches Terrain. Wo soll denn das beginnen? Wenn sogar schon das deutsche Bundesverfassungsgericht in einem Statement festgehalten hat, wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu. Es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich selbst dieser Würde bewusst ist und sich selbst zu wahren weiß, die von Anfang an im menschlichen Sein angelegte potenzielle Fähigkeit genügen, um die Menschenwürde zu begründen. Das heißt, du musst dir nicht mal bewusst sein darüber, dass du Mensch wirst, sagt das Gericht, das deutsche Bundesverfassungsgericht. Es reicht, dass die Potenzialität des Menschen in dir drinsteckt, damit du schon Würde hast. Und deswegen ist das, glaube ich, eine heiße Diskussion und eine sehr gefährliche Diskussion, wenn wir am Anfang des Lebens uns herausnehmen zu sagen, wann ist das Leben lebenswert und wann nicht. Wenn wir als Menschen am Anfang des Lebens selbst entscheiden, dann werden wir eventuell auch irgendwann am Ende des Lebens Leute haben, die das entscheiden werden. Wenn es dann zum Beispiel zu teuer wird. Vielleicht bekommt man dann irgendwelche Tabletten geschenkt. was ist der Sinn denn überhaupt unserer Existenz? Warum sind wir denn überhaupt hier? Wenn Gott der Anfang von all dem ist, dann sei dir gesagt, liebe Schwester, dass du geschaffen bist, in erster Linie, um mit Gott in einer Beziehung zu leben. Gott in sich selbst ist Beziehung und wir sind dazu geschaffen, in Beziehung zu Gott zu leben. Wenn wir dann nochmal auf das ganze Große schauen, es werde, hat Gott am Anfang gesagt, als er die Welt geschaffen hat. Und er hat gesagt, dass es gut ist. Der Ursprung alles Lebens, allen Lebens ist gut, sehr gut sogar. Die ganze Spanne bis zu diesem Punkt in der Offenbarung liegt in seiner Hand. Dann gibt das der ganzen Existenz einen tiefen Sinn. Ich bin das Beta bis Psi. Da stellt ihr euch die Frage, das steht auch gar nicht im Text. Aber wenn Jesus das Alpha und das Omega, das ist der Anfang, der erste Buchstabe im griechischen Alphabet, und das Omega ist das letzte, der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, dann bedeutet das doch auch, dass Gott alles in der Zwischenzeit in seiner Hand hält. Das Beta ist der zweite Buchstabe und das Psi der vorletzte Buchstabe. Und in dieser Zeit leben wir gerade. Das ist die Zeit, in der wir gerade hier sind. Und das ist nicht die Zeit, wo wir immer eitel Sonnenschein haben. Wir haben gerade dieses Lied gesungen. I praise you in the storm. Wenn die Stürme des Lebens da sind, dann heben wir unsere Hände zum Herrn und preisen ihn trotzdem. Der Gott, der gibt und der Gott, der nimmt, hat Hiob schon gesagt. Das ist die Zeit dazwischen, zwischen dem Anfang und dem Ende, zwischen dem Ziel, dem Höhepunkt des Lebens. Das ist die Zeit, wo wir erleben, dass Freud und Leid sich abwechseln, wo Gesundheit und Krankheit, wo geboren werden und sterben, sich die Hand geben. Also wo wir keine billige Hoffnung brauchen, sondern wir brauchen eine Hoffnung, die überrealistisch ist und die überragend ist. Und wir können aus den Geschichtsbüchern, aus der Antike, wo die Christen gerade eine neue Bewegung waren, etwas von dieser ersten Hoffnung lesen. Da waren diese Christen, die waren in der Lage, Tod und Leid und Schwierigkeiten und damit umzugehen, ganz anders als ihre Nachbarn. Wenn sie verfolgt wurden, wenn sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen worden sind, dann haben die angefangen, Lobpreislieder zu singen. Stell dir vor, 64, 65 nach Christus in Rom im Kolosseum. Bis auf den letzten Platz alles gefüllt. Tausende von Menschen. Kaiser Nero und seine Gemahlin haben in der Ehrenloge Platz genommen. Das Spektakel beginnt. In der Mitte stehen ungefähr 100 Menschen und sie wirken hilflos, sogar ängstlich. Einige Eltern halten ihre Kinder fest an sich gedrückt. Die Augen der Volksmassen auf den Tribünen wandern nun zu den schweren Eisengittern an der Stirnseite des Stadions, die in diesem Moment geöffnet werden. Aus unterirdischen Käfigen springen die ersten Löwen ins Freie. Ein Raunen geht durch die Menge. Es ist offensichtlich, dass das die Gaffer ein Blutbad erwarten. Die Männer und Frauen und Kinder im Zentrum des Geschehens fassen sich plötzlich an die Hände und fangen an zu singen. Ihr Lied durchdringt selbst bis zu den obersten Rängen des Kolosseums hinauf. Viele der Zuschauer sind betroffen. Das haben sie nicht erwartet. Auch Kaiser Nero wirkt irritiert. Sie singen schon wieder, bemerkt der Ungehaltene zu seiner Gattin. Das Gemetzel bleibt nicht aus. Die Löwen sind hungrig und sie wollen ihren Hunger stillen. Doch die Opfer singen so lange sie können. Als der Letzte stirbt, verstummt das Lied. Sie singen schon wieder. Oder im 19. Jahrhundert in Indien, wo ein Mensch in einer indischen Dorfgemeinschaft zum Glauben an Jesus gefunden hat. Und das machte seine Mitmenschen wütend, dass sie eines Tages in einem Mob zu ihm hingezogen sind. Und der Dorfchef sagte zu diesem Mann, wenn du und deine Familie diesem Glauben nicht abschwören werdet, ihr alle umgebracht. Der Mann wusste nicht, was er entgegnen sollte und was zu tun wäre. Das Einzige, was ihm in den Sinn kam, waren die Worte eines Liedes, das er geschrieben hatte, als er sein Leben Jesus aushändigte. Er begann zu singen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Seine Kinder wurden umgebracht. Nun erhielt er eine zweite Chance. Diesmal stand das Leben seiner Frau auf dem Spiel. Der Mann sang weiter, ob niemand mit mir geht, doch ich will folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Das ist diese Zeit zwischen Beta und Psi. Ist noch nicht zu Ende. Und nach ihrem tragischen Tod hat er eine letzte Gelegenheit, sein Leben zu verschonen. Doch er sang weiter, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Oder im Mittelalter, in der Antike, wo die Christen, wenn denn Plagen ausgebrochen sind, nicht abgehauen sind. Die Leute, die Nachbarn, sind in die Wälder gelaufen, in die Moore gelaufen. Die haben so eine Angst gehabt vor diesen ansteckenden Krankheiten. Und die Christen sind da geblieben, haben den kranken Menschen, haben sich um sie gekümmert und sind oft selber gestorben. Wie konnten sie so eine Hoffnung haben? In diesen schwierigen Umständen, in diesem Leid, stehen zu bleiben. Das war ihre Hoffnung. Es war die Hoffnung, dass sie gerade irgendwo unterwegs sind, zwischen dem B und dem Y oder zwischen dem Beta und dem C oder wie auch immer du das dir vorstellen willst. Das ist eben das Spannungsfeld der Christen, dass sie im alten Zeitalter, in dem alten Äon, zum Zeitalter, in dem wir unterwegs sind, und dass das Neue schon angebrochen ist in ihrem Herzen. Die eine Achse und die andere Achse kreuzen sich gewissermaßen in unserem eigenen Leben. Christus lebt schon in uns. Christus hat uns den Heiligen Geist schon gegeben. Das Angeld. Araborn, das griechische Wort dafür, wie Paulus es ausdrückt. Gott ist aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unserem Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Das ist eine Garantieerklärung, die schon in uns drin ist. Ja, du lebst noch in diesem alten Zeitalter, aber das neue Zeitalter hat in dir angefangen. Und es gibt diese Kreuzung in uns selbst. Wir leben in dieser Spannung. In diesem B- bis Y-Zeitraum sind wir. Und wenn wir den irdischen Tod erleben, dann gibt es eben diesen Zustand der Seelen, die sich bei Gott befinden, die nicht von Gott getrennt sind, aber auch noch nicht vollendet sind, nicht diesen Auferstehungsleib haben, der uns versprochen ist. Ein Mensch, der zu Gott gehört, der sein Leben Jesus anvertraut hat, der ist nach dem körperlichen Tod bei Gott, aber immer noch in dieser B- bis Y-Zeit. Das ist eine sehr realistische Hoffnung für das Leben im Hier und Jetzt. Der Hebräerbrief spricht davon, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, und damit meint er die Glaubenshelden, die im alten Bund sind, die längst verstorben sind. Wir haben diese Leute um uns herum. Sie haben ein Interesse an uns. Und weil das so ist, darum lasst uns alles ablegen, was uns im Hier und Jetzt behindert, Christus nachzufolgen. Darum können wir Hoffnung haben. Weil selbst im Tod wir nicht verloren sind. Zwei Beispiele. Als ich auf der Bibelschule war, ich habe euch gerade davon erzählt, in Bad Gandersheim habe ich einen Bibellehrer gehabt, den ich sehr verehrt habe und der aus Amerika nach Deutschland gekommen ist und bei uns Christologie unterrichtet hat, der als junger Pastor in Amerika in einer Dorfkirche oder so gearbeitet hat und unter anderem mit Überlandbussen gefahren ist, wenn er längere Reisen machen musste. Und er erzählte uns mal eine Geschichte, dass er in einem dieser Busse saß, eine junge Frau saß mit ihm im Bus und er stellte sich kurz vor und sagte, was sie dann macht, und hat sich auch kurz vorgestellt. Sie fragte ihn, was er so beruflich macht. Ich bin Pastor. Und dann ist diese junge Frau ausgeflippt, hat ihn angeschimpft und angemacht. Mit denen will er nichts mehr zu tun haben. Er will sie nichts mehr zu tun haben, mit diesen frommen Leuten. Ist richtig explodiert. Und dann sagt er so, junge Frau, ich habe Ihnen nichts getan, ich kenne Sie nicht. Warum regen Sie sich so auf? Und dann sagt diese Frau, dass sie gerade von der Beerdigung kommt, weil sie ihre Tochter beerdigt hat. Sie hatte ein Kind geboren und der Priester hatte ihr gesagt, dass ihr Kind, weil es nicht getauft wurde, in die Hölle kommt. Und dann hat diese junge Frau gesagt, wissen Sie was, wenn mein Kind in der Hölle ist, dann will ich auch in die Hölle gehen. Und dann hat mein Bibellehrer ihr erklärt, dass Christus in diese Welt gekommen ist, um ein vollkommenes Opfer zu bringen. Und wenn jemand behindert ist und wenn jemand ein Kleinkind ist, sich nicht für Jesus entscheiden kann, reicht dieses Opfer. Und er hat ihr gesagt, wenn du zu einem Kind willst, dein Kind ist im Himmel. Und dann hat diese Frau gesagt, okay, dann möchte ich diesen Jesus kennenlernen. Und dann möchte ich meine Tochter im Himmel wiedersehen. Das ist diese lebendige Hoffnung. Oder das Missionars-Ehepaar Hoffmann, die in Papua-Neuguinea lebten und in ihrer Arbeit dort versucht haben, die Bibel zu übersetzen. Und die hatten das Wort Hoffnung. Da hatten sie kein gutes Wort für gefunden bei den Einheimischen dort. Man übersetzte es zunächst mit Warten, war sich aber bewusst, wie wenig man damit sagen konnte. Und dann 1909 musste er 3 Kinder in Deutschland zurücklassen und in Neuguinea wurde der Missionarsfamilie noch ein Söhnchen geschenkt. Die Freude war riesengroß, doch der Junge war 1 Jahr alt und dann ist er schwer krank geworden und gestorben. Und Hoffmann erzählt, wie ich am nächsten Vormittag den Sarg zimmerte und Träne auf Träne diese gehobelten Bretter benetzten, beobachteten mich aufmerksam diese Eingeborenen. Endlich fing er teilnahmsvoll an, dein Sohn ist tot, werdet ihr jetzt weggehen? Nein. Aber ihr werdet auch hier sterben und was macht ihr dann mit euren Kindern? Sie sind in Gottes Hand, sagte Hoffmann. Und seine Tränen glänzten, dann glänzten Tränen in den dunklen Augen dieses Einheimischen. Und dann sagte er, was seid ihr Jesus-Leute für komische Menschen? Ihr habt andere Herzen als wir, aber nicht wahr. Ihr könnt durch den Horizont sehen. Ja, sagte ich, mein Freund, das können wir. Wir sehen durch den Horizont in den Himmel hinein. Und da ging es ihm durch den Sinn, was für ein Wort er für Hoffnung nehmen könnte, nämlich durch den Horizont durchsehen. Das ist das vom Beta bis zum Psi, dass man auf das Omega schaut, auf den der sagt, ich bin das Ziel, bin der Höhepunkt allen Lebens. Und Jesus sagt dann auch, ich bin das Omega, das Ende. Die Hoffnung für diese Welt und für diese Schöpfung. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Paulus spricht davon auch im Römerbrief, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur, der Schöpfung, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Er sagt also, sogar die Schöpfung leidet darunter, dass sie zwischen diesem Alpha und dem Omega in einer gefallenen Schöpfung lebt. Sie ist dieser Vergänglichkeit unterworfen, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Sogar die Schöpfung schreit danach, dass Gott diese Welt zu seinem Ziel führt, zu dem Omega führt. Dann wird es keine Tränen, kein Leid mehr geben. Ich habe das gerade zitiert, dass Johannes schon sogar dahinter schauen durfte. Und dann wird jeder Mensch vor Jesus seine Knie beugen und ihn anerkennen. Und Jesus wird absolute Gerechtigkeit wiederherstellen. Liebe Frauen, liebe Schwestern, wo bist du gerade unterwegs? Bei welchem Buchstaben bist du gerade in deinem persönlichen Weg? Beim B oder C? Oder vielleicht gefühlt beim X oder Y? Ich möchte schließen mit einigen Gedanken, die ich in einem Lied gehört habe, was ich mir diese Woche begegnet ist gewissermaßen. Das ist von Skillet, eine Band, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Wenn es interessiert, kann bei mir auf dem Facebook-Account gucken. Ich habe das diese Woche gepostet, das ist so ein krasses Lied. Da singt die Band so gewissermaßen ein Bekenntnis zu Gott. Das heißt dort, du sprachst ein Wort und Leben begann. Du sagtest den Ozean, wo sie beginnen und wo sie enden sollten. Du setzt Zeit und Raum in Bewegung. Doch immer noch kommst du und rufst mich beim Namen. So wie du die Sterne an ihrem Platz hältst, genauso hältst du mein Herz. Wann immer ich abfalle, wenn immer ich anfange zu zerbrechen, dann bin ich hier und erhebe mein Herz zu dem, der die Sterne hält. Was für ein Bild. Ich habe so viele Momente in meinem Leben gehabt, wo ich dachte, jetzt ist am Ende, jetzt finito, ich kann nicht mehr. Jetzt mag ich auch nicht mehr. Ich sehne mich einfach nur nach Frieden, ich habe keine Lust mehr. Und dieses Lied bringt das so schön zum Ausdruck. So wie du das tobende Meer beruhigen kannst, kannst du auch den Sturm in mir beruhigen. Du bist nie zu weit weg. Du erscheinst nie zu spät. Deshalb bin ich hier und erhebe mein Herz zu dem, der die Sterne hält. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Es sind einige Schwestern hier, die euch anbieten, dass sie für euch gerne beten wollen. Die werden sich hier rechts und links hinstellen und ihr dürft gerne Gebet in Anspruch nehmen. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben und wollen uns einfach auf Gott ausrichten. Und wenn du sagst, du hast ein persönliches Anliegen, was du gerne mit Jesus besprechen möchtest und dir wünschst, dass da jemand für dich betet, darfst du gerne zu einem dieser Schwestern gehen und dort für dich beten lassen.